Willkommen im Maschinenraum Gesundheit, dem Podcast der TK Landesvertretungen. Hier treffen wir Antreiberinnen und Pioniere, die sich für eine bessere Versorgung stark machen, die Grenzen verschieben und Fortschritt vorantreiben.
Ein herzliches Moin aus dem nördlichsten Bundesland, genauer gesagt aus der TK Landesvertretung Schleswig-Holstein in Kiel. Mein Name ist Jana Walter, ich bin für die Öffentlichkeitsarbeit der TK in Schleswig-Holstein zuständig und ich sitze heute mit einer echten Pionierin der Kopfschmerz- und Migräne-Community zusammen. Bettina Frank kommt ursprünglich aus Österreich, lebt aber bereits seit vielen Jahren im hohen Norden. Sie hat hier in Schleswig-Holstein und über die Grenzen hinaus eine unfassbar große und aktive Migräne- und Kopfschmerz-Community aufgebaut. Bettina Frank macht sich für Betroffene stark, klärt über die Erkrankung auf, räumt mit Vorurteilen auf und hat an der Entwicklung der Migräne-App der Schmerzklinik Kiel und der TK mitgewirkt. Für ihr Engagement in der Selbsthilfe wurde sie sogar schon mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Moin Bettina, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Moin Jana, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Ja, die TK hat gerade erst aktuelle Zahlen zu Kopfschmerzerkrankungen herausgegeben. Demnach wurden bei fast 20% der Frauen in ganz Deutschland Kopfschmerzen oder Migräne diagnostiziert. Ja, und zwei davon sitzen jetzt hier gerade am Mikro quasi zusammen. Genau. Bettina, wir sind beide Migränepatientinnen und wollen uns heute darüber unterhalten, was die Erkrankung ausmacht, wie unterschiedlich die Ausprägungen sein können und was Betroffene tun können, um der Krankheit nicht hilflos ausgeliefert zu sein. Magst du vielleicht einmal kurz erzählen, wann wurde die Erkrankung bei dir denn eigentlich festgestellt und was hat die Diagnose mit dir gemacht?
Die Krankheit wurde erst festgestellt vor gut 20 Jahren. Ich leide aber schon von Kleinkind an Migräne. Das wurde halt damals einfach nicht erkannt. Mhm. Ich hatte zum Beispiel dieses Alice im Wunderland-Syndrom, was eine Aura ist, wo man zum Beispiel die Extremitäten extrem lang sieht oder kurz oder was ich oft gesehen habe, dass ein Raum sehr lang gezogen war. Alle Gegenstände waren winzig klein und ich fand das damals sehr interessant. Ja. Aber das konnte natürlich niemand zuordnen und keiner hat gedacht, dass überhaupt Kinder Migräne haben können. Mhm. Und ich kann mich auch erinnern, dass mir als Kind öfter mal so Ratschläge gegeben wurden, wie zum Beispiel, tauche die Arme in eiskaltes Wasser so lange, bis es weh tut.
Okay.
Und da sollte man wohl einen Gegenschmerz erzeugen oder keine Ahnung, auf jeden Fall natürlich völlig sinnlos.
Ja.
Und ich hatte als Kind eher diese abdominelle Migräne, das heißt starke Bauchschmerzen, die auch mit Übelkeit und Erbrechen einhergingen. Aber das primäre Symptom waren die wirklich krampfartigen Bauchschmerzen. Und auch das hat man natürlich nicht der Migräne zugeordnet, sondern einfach, ja, Kinder haben halt manchmal Bauchschmerzen, es ist halt so. Und erst als ich vor gut 20 Jahren das erste Mal in der Schmerzklinik war, habe ich erst die feste Diagnose bekommen. Vorher hieß es, ja, das sind halt Kopfschmerzen oder eigentlich habe ich teilweise auch die Meldung bekommen, so oft Kopfschmerzen kann man gar nicht haben, das muss psychisch bedingt sein. Und dann auch so gute Tipps von Ärzten, dass ich, wenn ich zum Beispiel Kopfschmerzen habe, sollte ich mir ein warmes Bad einlassen und ein Glas Sekt trinken.
Das ist ja eher kontraproduktiv.
Absolut, ja, genau.
Das heißt, also, es wurde sehr, sehr lange nicht als die Erkrankung erkannt.
Nicht erkannt und auch irgendwie nicht ernst genommen, weil, wie gesagt, es wurde auch auf die Psyche geschoben und ich sollte mich mehr entspannen, ich soll mich nicht so fokussieren auf die Kopfschmerzen und lauter solche Dinge, die mir natürlich überhaupt nicht weiterhelfen konnten.
Nee. Das heißt aber, die Kopfschmerzen sind dann später bei dir als Symptom im Laufe der Jahre dazugekommen?
Ja, genau, so mit so als Teenager kann ich mich erinnern, da habe ich dann immer wieder mal so Attacken gehabt. Die waren halt dann teilweise nur einen Tag und vielleicht nur ein-, zweimal im Monat. Fand ich damals schon sehr schlimm. Mhm. Aber dann hat sich's halt gehäuft. So gegen Anfang 20 wurde es dann richtig schlimm, dass ich auch dann Attacken über viele Tage hatte und ich war dann auch mal im Krankenhaus, weil ich selbst dachte, vielleicht habe ich einen Hirntumor oder sterbe jetzt gleich oder was auch immer.
Ja, man kriegt da schon richtig
Angst. Ja, genau.
Angst.
Genau. Und aber auch in der Klinik, ja, da ist auch nicht richtig was festgestellt worden. Man wurde einfach nicht so ernst genommen.
Für Außenstehende ist das ja manchmal, wird das gerne synonym benutzt, Migräne und ich sag mal jetzt so die klassischen Kopfschmerzen, die vielleicht auch jeder ab und zu mal hat. Wie reagierst du darauf? Ich kenne das selber so aus meinem Freundeskreis, wenn man dann gesagt wird, so, man hat eine Migräne und dann kommt als Reaktion, ja, ach, ich habe auch schon wieder Kopfschmerzen. Also viele setzen das ja gleich. Mhm. Was macht das so mit dir persönlich oder was hat das mit dir gemacht? Und wenn du jemandem erklären müsstest, was wirklich der Unterschied zwischen einer Migräneattacke und, ich sage jetzt einfach mal, klassischen Kopfschmerzen ist, ja, wie würdest du das erklären?
Ja, früher habe ich mir nicht viel dabei gedacht, wenn es mir zum Beispiel schlecht ging. Ich habe wenig darüber gesprochen, aber wenn ich es doch mal jemandem erzählt habe oder vielleicht wegen Migräne absagen musste, dass dann kam, ja, das kenne ich, ich habe auch mal Kopfschmerzen. Und dann dachte ich, okay, das sind halt Kopfschmerzen, wie andere sie auch haben. Dass es aber einen Riesenunterschied gibt zwischen Kopfschmerzen und Migräne, das wusste ich damals noch nicht. Das heißt, ich habe das auch niemandem übel genommen, wenn er das jetzt nicht so ernst genommen hat, weil ich habe meine Kopfschmerzen ja auch nicht richtig ernst genommen.
Verstehe, ja.
Ja, ich kann mich noch erinnern, als ich eben damals das erste Mal in die Schmerzklinik kam, habe ich niemandem erzählt, dass ich wegen Kopfschmerzen in eine Klinik ging. Das war mir einfach peinlich, weil ich mir gedacht habe, man kann doch nicht wegen Kopfschmerzen in eine Klinik. Da lacht mich doch jeder aus. Und ich habe tatsächlich dann für die paar Leute, die das wussten, dass ich in eine Klinik gehe, habe ich dann gesagt, das sind irgendwelche anderen Dinge, die da abgeklärt werden müssen.
Ist quasi ja. In der Gesellschaft nicht so richtig angekommen.
Damals nicht. Jetzt schon.
Also da merkst du schon Unterschied.
Ja, ich merke auf jeden Fall einen Unterschied. Und da sieht man auch, wie wichtig die Aufklärung und sozusagen die Awareness ist für diese schwer behindernde neurologische Schmerzerkrankung.
Was würdest du sagen auf einer Skala von 1 bis 10? Wie sehr schränkt dich die Migräne persönlich im Alltag heute noch ein?
Heute vielleicht bin ich bei 5 oder 6.
Du warst aber mal höher.
Ich war auf 9 oder vielleicht schon sogar fast 10. Da hatte ich wirklich überhaupt keinen Lebensmut mehr und ich habe immer nur von den Leuten gehört, ja, damit musst du leben, das kann man nicht ändern. Ich muss mich damit abfinden und irgendwie schauen, dass ich zurechtkomme. Aber selber war mir klar, dass man so eigentlich nicht leben kann. Und als die Kinder noch klein waren, war es dann besonders belastend, weil ich musste ja funktionieren.
Klar.
Habe auch versucht zu funktionieren. Ich habe viele Medikamente eingenommen. Damals sind die Triptane erst rausgekommen. Gut, inzwischen gibt es das Sumatriptan seit 30 Jahren. Aber das war auch noch nicht so bekannt. Und ich habe halt die normalen Schmerzmittel eingesetzt.
Das heißt, du hast Ibuprofen, Paracetamol, Aspirin genommen?
Genau, diese Dinge. Und die haben halt dann auch nicht so richtig geholfen. Manchmal schon, wenn ich es früh genug eingenommen habe. Aber meistens halt nicht. Und dass es einen Medikamentenübergebrauchskopfschmerz gibt, wusste ich nicht. Und ich habe halt immer mehr Medikamente genommen und war natürlich dann viele, viele Jahre im Übergebrauch. Und wie du ja weißt und die meisten anderen wahrscheinlich auch inzwischen wissen, kann der Übergebrauch selbst ja zusätzlich noch Kopfschmerzen machen.
Genau, wenn man an zu vielen Tagen Schmerzmittel einnimmt, kann quasi das nachher auch dazu führen, dass man vermehrt Kopfschmerzen bekommt.
Genau, deswegen an 10 Tagen kann man behandeln. 20 Tage sollten völlig frei sein von der Behandlung. Und bei diesen 10 Tagen zählen nicht die Tabletten, sondern die Tage, die Behandlungstage.
Ja, und damit es auch nicht dazu kommt, dass man an zu vielen Tagen Schmerzmittel einnimmt, gibt es ja zum Beispiel die Migräne-App,
genau,
die ja die Schmerzklinik Kiel mit der TK gemeinsam auf den Weg gebracht hat. Quasi ein digitaler Helfer, der dafür sorgen soll, dass die Patientinnen und Patienten der Erkrankung einfach nicht mehr so ausgeliefert sind. Man kann da seine Medikamenteneinnahme dokumentieren, auch seine Schmerztage. Es gibt auch Entspannungsübungen. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie dir persönlich die App hilft oder auch geholfen hat und was so das Besondere daran ist.
Ja, mir hilft die App sehr gut. Ich habe sie ja, wie du schon gesagt hast, auch mitentwickelt. Das heißt, diese App ist tatsächlich von Schmerztherapeuten entwickelt worden, von Versorgungsexperten der Techniker und von Betroffenen. Das heißt, man deckt wirklich das gesamte Feld ab. Man kann mit der App nicht nur dokumentieren, sondern man bekommt auch eine Statistik, eine monatliche und eine jährliche Statistik. Man hat diverse Tools zur Verfügung. Man kann beobachten und im Blick behalten, wie häufig man behandelt. Man muss ja auch die andere Medikation mit eintragen, wenn man zum Beispiel für Rückenschmerzen Diclofenac genommen hat oder für Zahnschmerzen Ibuprofen. Das zählt leider auch alles mit in diese 10-20-Regel. Und das sollte man auch alles mit dokumentieren, weil das Nervensystem kann ja nicht differenzieren, hat man jetzt für eine Kopfschmerzattacke behandelt oder für andere Schmerzzustände. Das heißt, es sollte wirklich alles dokumentiert werden. Dann hat man auch diverse Entspannungsverfahren zur Verfügung. Man hat einen Kopfschmerzschnelltest, man hat die Triptanschwelle, die Expertensuche, wenn man zum Beispiel einen neuen Arzt braucht, dann kann man suchen, wer ist da in der Nähe. Die Schmerzklinik Kiel hat ja viele Netzpartner, sind fast 500 angeschlossene Netzpartner.
Genau, überall in Deutschland.
Genau, bundesweit, ja. Und da kann man einfach schauen, ob da jemand in der Nähe ist, bei dem man dann die Behandlung fortführen kann.
Ja, ich persönlich benutze die App ja auch. Für mich war das auch ganz wichtig. Also diese Attacken sind wirklich, reißen einen quasi aus dem Leben. Man kann einfach gar nichts mehr machen. Und im Nachhinein zumindest das Gefühl zu haben, dass man jetzt nicht komplett hilflos ausgeliefert ist und es nur, in Anführungsstrichen, die Medikamente gibt, sondern einfach das auch festzuhalten, selber aktiv zu werden und nicht nur, ich sag mal, in der Patient, in der Opferrolle zu sein in dem Moment und dem Ganzen ausgeliefert zu sein, hat mir persönlich auch ganz viel gegeben.
Das ist ganz wichtig, dass man aus der Opferrolle rauskommt, dass man weiß, man hat jetzt ein Instrument an der Hand, was eben auch sehr, sehr wichtig ist für die Selbsthilfe. Man kann selbst aktiv werden, man kann sich informieren. Je mehr Wissen man hat, desto besser kann man auch die Krankheit managen. Wichtig ist auch die Vorbeugung. Also die Medikation ist natürlich ein Standbein. Das andere wichtige Säule ist die Vorbeugung. Und die kann man natürlich nur vernünftig machen, wenn man auch weiß, was man hat und was man eben tun kann.
Was tust du denn zum Beispiel, um Migräne vorzubeugen?
Es gibt ja verschiedene Entspannungsverfahren, zum Beispiel die progressive Muskelrelaxation. Man kann aber auch meditieren, man kann irgendetwas machen, wo man runterkommt. Man muss jetzt nicht diese Verfahren nehmen, die jetzt zum Beispiel empfohlen sind hier. Viele kommen super gut mit der PMR, also mit der progressiven Muskelrelaxation zurecht, aber ich zum Beispiel nicht. Mhm. Mir liegt das nicht so ganz und ich versuche dann im Garten zu entspannen.
Oh ja.
Ja, oder ich setze mich einfach auf die Couch und mache einfach mal nichts. Man ist es ja fast nicht mehr gewöhnt, dass man nichts macht.
Nee, Langeweile aushalten kann gar keiner mehr.
Nein, und ich kann es auch relativ schwer, muss ich sagen. Also ich stelle mir dann fast den Wecker, dass ich weiß, okay, so lang bleibe ich jetzt sitzen und mache nichts und kümmere mich um nichts und versuche auch nicht jetzt zu denken, was muss ich nachher machen, was muss ich morgen machen. Weil Migräniker neigen ja dazu, dass sie alles planen und sie sind auch organisatorisch auf Zack sozusagen.
Ja, da finde ich mich auf jeden Fall auch
genau,
wieder.
Genau, und da musste ich auch versuchen, ein bisschen runterzukommen, diesen Perfektionismus, der mir einfach, den habe ich einfach von Anfang an, so als Kind hatte ich den schon, aber dass man da versucht, ein bisschen legerer zu werden insgesamt und sich nicht selbst so zusätzlich noch unter Druck zu setzen.
Ja, 1000 Ideen im Kopf und den Wasserhahn 3 Zimmer weiter tropfen.
Ja, das sagt schon, ne? Genau, Professor Göbel auch immer, ja, dass man eben wirklich schauen muss, dass man ein bisschen runterfährt und das am besten ein paar Mal am Tag.
Ja. Und auch die Routinen und Regelmäßigkeiten spielen genau. Eine entscheidende Rolle, ne?
Genau, regelmäßig ins Bett gehen, aufstehen, keine Mahlzeiten auslassen, auch genug trinken. Wobei diesen Tipp, hast du genug getrunken, den möchte eh niemand hören.
Das gilt ja auch für uns alle, muss
genau,
man dazu
sagen.
Genau,
da kommt man wieder mit diesen Tipps daher. Nee, aber es ist schon wichtig, dass man eine Regelmäßigkeit, dass man eine gewisse Struktur im Tagesablauf hat. Besonders für Kinder ist das auch sehr wichtig, weil immer mehr Kinder sind betroffen. Mhm. Die Anforderungen werden immer größer und das Nervensystem von Kindern schafft das oft auch nicht mehr.
Ja, das Thema Essen, das kenne ich von mir selber auch. Ich habe zum Beispiel immer eine Packung Walnüsse in der Handtasche dabei, weil wenn ein gewisser Zeitraum, wenn ich dann nichts esse oder merke, dass das Energielevel abnimmt und ich dann nichts habe, dann weiß ich sofort, der Kopfschmerz wird kommen.
Ganz genau. Ich habe auch immer Nüsse im Auto, jetzt auch. Und ich habe auch immer Wasser im Auto.
Ja, sehr gut.
Also das brauche ich auch immer. Wenn ich merke, ich kriege Durst oder auch Hunger unterwegs, dann muss ich eben schnell was essen, weil sonst durch den Blutzuckerabfall einfach dann die Migräne ausbrechen kann.
Aber gerade beim Thema Ernährung sind ja auch, sage ich mal, einige Mythen unterwegs, was irgendwie Triggerpunkte sein können.
Genau, nicht wenige.
Kannst du da ein, zwei nennen?
Ja, unter anderem Schokolade zum Beispiel, das ist der Klassiker. Man muss einfach verstehen, warum hat man Appetit auf Schokolade und warum isst man die dann und warum kommt die Attacke danach? Das ist einfach so, das Gehirn registriert schon ein Energiedefizit und dadurch wird ein Heißhunger ausgelöst. Der wird nicht auf Vollkornbrot oder sonst irgendwas ausgelöst, sondern eben auf süße, hochkalorische Lebensmittel, die auch schnell in Energie umgewandelt werden können, damit das Gehirn eben schnell Energie bekommt. Das heißt, man isst dann die Schokolade. Meist ist es aber für diese Maßnahme schon zu spät. Mhm. Die Attacke kommt dann so oder so, also auch wenn man keine Schokolade gegessen hätte. Aber natürlich schlussfolgert man dann, ich habe jetzt die Schokolade gegessen und deswegen habe ich die Migräne. Und es gibt viele Menschen, die sich dann sozusagen den Käfig noch kleiner machen.
Ja, dann auch auf Schokolade auch noch verzichten.
Ja, Schokolade, auf diverse andere Nahrungsmittel verzichten, weil sie da vielleicht mal Migräne hatten. Natürlich kommt auch der Zufall mit ins Spiel. Man hat mal Migräne nach irgendwelchen Nahrungsmitteln gehabt und schlussfolgert man dann halt auch, dass das schuld ist an der Migräne. Und dann kommt halt die negative Erwartungshaltung ins Spiel. Also da muss man einfach bedenken, man muss verstehen, wie entsteht die Migräne, was tue ich und warum und was sind die Folgen daraus.
Und das ist ja auch bei jedem ganz, ganz individuell. Also genau. Ich weiß nicht, wie es bei dir zum Beispiel ist. Hast du eine Migräne mit einer Aura?
Ja, ich habe mit und ohne Aura. Also als Kind, wie gesagt, hatte ich dieses Alice im Wunderland-Syndrom, das sehr häufig Kinder haben. Und als Erwachsene hatte ich so diverse neurologische Störungen, Sprachstörungen zum Beispiel. Ich konnte mich nicht mehr artikulieren, so Kribbelmissempfindungen. Und dann habe ich unter anderem auch mal so eine Hirnstamm-Aura, zum Glück selten, eine ophthalmoplegische Migräne. Und während dieser Migräne habe ich dann so Doppelbilder und kann dann nicht mehr fokussieren. Und zum Höhepunkt dieser Aura sehe ich dann gar nichts mehr. Das kann so 2 bis 3 Stunden dauern und vergeht dann wieder, wie halt Aura zum Glück eh immer vergeht. Und sie baut sich auch langsam auf. Der Unterschied zum Beispiel zur Aura beim Schlaganfall, vor dem ja auch viele Angst haben. Aber bei der Aura vom Schlaganfall, da kommen alle Symptome, wie das Wort sagt, auf einen Schlag. Mhm. Und bei der Migräne baut sich alles langsam auf. Mhm. Zum Beispiel Sehstörungen erstmal, die bauen sich dann wieder ab. Dann können zum Beispiel noch neurologische Symptome dazukommen. Aber das kommt nach und nach und nicht alles auf einmal. Das ist auch wichtig, dass man das differenzieren kann, weil es sonst Panik auslöst.
Ja, ich wollte gerade sagen, also man kriegt es da so oder so mit der Angst zu tun, wenn man auf einmal nicht mehr richtig gucken kann.
Genau, oder sprechen.
Und gerade deshalb ist ja auch die Aufklärung so wichtig, um zu zeigen, Migräne ist eben nicht nur Kopfschmerz. Kopfschmerz ist auch ein schlimmer Teil davon und dieser Kopfschmerz ist besonders intensiv und kann auch mal sehr pochend sein. Aber da zählt halt noch so viel mehr dazu.
Genau. Und wir haben in der Migräne-App auch Aura-Simulationen integriert, einfach damit man sehen kann, wie so eine Aura sich darstellen kann. Mhm. Wenn man noch nie eine Aura hatte, kann man sich das nicht vorstellen.
Bei mir ist es zum Beispiel so, es sieht tatsächlich so aus, als würde es regnen vor meinen Augen. Also als ich das erste Mal eine Migräne-Aura hatte, war ich einfach davon überzeugt, dass es draußen regnet. Und meinte, du, wir können jetzt nicht raus und spazieren gehen, es regnet doch. Und mein Freund hat immer gesagt, wieso, das regnet doch nicht. Und da ist fast ein Streit entstanden, weil in dem Moment hatte ich ja noch keine Kopfschmerzen.
Ja.
Bis ich dann dachte, okay, passiert gerade was mit meinen Augen? Löst sich die Netzhaut ab? Ist hier irgendwie gerade ein Augenproblem da? bis ich dann durch Recherche und dann beim Arztbesuch herausgefunden habe, okay, das war jetzt gerade eine Aura, weil danach kam nämlich auch der Kopfschmerz. Also so ein klassischer Vorbote ist es in meinem Fall zum Beispiel.
Genau. Ja. Und was man vielleicht auch noch kurz erwähnen sollte, weil du hast mich vorhin gefragt, was ist der Unterschied zwischen Kopfschmerzen und Migräne? Also es ist ein großer Unterschied. Kopfschmerzen alleine finden halt irgendwo im Kopf statt. Mhm. Man hat aber in aller Regel keine Begleitsymptome. Das ist der Kopfschmerz, man nimmt vielleicht eine Aspirin und dann ist es auch wieder gut. Bei der Migräne ist es eben ganz anders. Man hat teilweise schon Tage vor der Migräne diese Vorboten. Das können sein starke Müdigkeit, häufiges Gähnen oder man ist so ganz aufgedreht. Mhm. Also ich habe das eher, dass ich dann recht aufgedreht bin und dann möchte ich 5 Dinge auf einmal machen und versuche die auch zu erledigen. Ja. Und da bin ich richtig gut drauf und denke mir, toll, was ich heute geschafft habe. Mhm. Und am nächsten Tag bin ich dann flach.
Ja, wir hatten jetzt einmal die Migräne-App als digitalen Helfer, der unterstützen kann. Ernährung spielt eine wichtige Rolle, eine Tagesroutine. Aber auch der Austausch untereinander ist ja enorm wichtig. Du moderierst bereits seit vielen Jahren das bundesweite Kopfschmerzforum Hedburg, der Schmerzklinik Kiel. Und es gibt auch eine wahnsinnig aktive und große Facebook-Gruppe von Betroffenen. Erzähl doch mal, was spielt sich in diesen digitalen Räumen ab und wie kann der Austausch helfen?
Ja, der Austausch kann insofern helfen, dass immer jemand online ist und einem sofort und ganz schnell bei Fragen weiterhelfen kann. Vor allem halt bei Fragen, die nicht zwingend vom Arzt beantwortet werden müssen. Leute, die zum Beispiel stationär in der Klinik waren, haben eine neue Prophylaxe und wissen jetzt nicht genau, ist es normal, diese Nebenwirkung, kennt die jemand, was mache ich da, ist es gefährlich, weil der Körper muss sich ja erst mal drauf einstellen und dann können wir schon erklären, ja, ja, das wird besser und halt noch ein bisschen durch oder so. Mhm. Oder auch zum Beispiel bei Akuttherapie hat jemand eine starke Attacke und zum Beispiel das Triptan wirkt nicht. Dann schauen wir halt, warum. Wir besprechen das mit demjenigen dann. Hast du es vielleicht zu spät genommen oder hast du schon zu viele Triptane genommen, dass das jetzt nicht wirkt? Dann nimm vielleicht besser ein Schmerzmittel. Natürlich nur das, was der Arzt sowieso schon mal verschrieben hatte. Also wir selber stellen keine Diagnosen in dem Sinne und wir geben auch keine Therapieanweisung. Mhm. Aber wir fragen natürlich, was hat der Arzt dir schon verschrieben, was hast du im Haus, was hat er gesagt, wann du was nehmen kannst, weil mitten in der Attacke ist man oft so durcheinander, dass man sich auch dann nicht mehr erinnern kann, was hat mir der Arzt empfohlen, wie mache ich das, wie gehe ich jetzt weiter?
Das heißt, stellt man die Frage in einem Forum oder ist das ein Chat oder wie kann man sich das vorstellen?
Das ist ein Forum. Also Hedburg ist ein öffentlich lesbares Forum, also können alle Fragen und Antworten weltweit gelesen werden. Wir haben auch da sehr viele Zugriffe, um die 20 bis 40.000 Menschen, die da zugreifen. Also nicht unbedingt nur einloggen, sondern die halt auf die Seite zugreifen und sich informieren. Und die Migräne-Community auf Facebook ist eine geschlossene Gruppe. Das heißt, Fragen und Antworten können nicht gegoogelt werden. Also das ist ein bisschen ein geschützterer Rahmen. Mhm. Aber Hedburg haben wir extra öffentlich gemacht, weil wir ja informieren und aufklären möchten. Mhm. Da kann jeder sich den Raum suchen, den er gern haben möchte und sich das Forum wählen, das zu einem passt.
Das heißt, da bist du dann auch hauptsächlich die Ansprechpartnerin für die Fragen?
Ja, genau. Aber wir haben viele aktive Mitglieder inzwischen schon, die sich super gut auskennen und die auch ganz toll unterstützen. Also ohne die wäre das gar nicht möglich. Also ich allein kann nicht alles machen und ich schreibe zwar auch mehrere 100 Beiträge am Tag, aber da haben wir auch, wie gesagt, wirklich ganz tolle Mithelfer, die super unterstützen.
Ja, das ist wirklich ganz toll, wie du dich da engagierst und du hast bestimmt schon vielen Betroffenen damit weiterhelfen können. Vielen Dank auch, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns einen Einblick in deine ganz persönliche Geschichte und in dein Wirken gegeben hast. Letzte Frage vielleicht noch. Was ist deiner Meinung nach notwendig, um Betroffene weiter zu unterstützen? Was würdest du dir für die Zukunft wünschen? Was muss noch passieren?
Da wir jetzt schon viele Jahre unsere Selbsthilfegruppen haben und auch Kliniken wie zum Beispiel die Schmerzklinik Kiel oder andere spezialisierte Kliniken, würde ich sagen, dass wir schon ganz gut aufgestellt sind. Im Vergleich zu vor noch 20 Jahren, wo man kaum Hilfe hatte, ist es heute schon sehr viel besser. Und ich kann Betroffenen nur empfehlen, Selbsthilfegruppen auch beizutreten, nicht zu lange zu warten mit einer adäquaten Behandlung, nicht zu verfallen in irgendwelche alternativen Methoden, die in aller Regel keine Alternative sind, sondern wirklich sich an die evidenzbasierte Medizin zu halten und auch nie aufgeben. Wenn ein Arzt sagt, tut mir leid, Sie sind austherapiert, ja, dann würde ich da wirklich wechseln und würde zu jemandem gehen, der sich gut auskennt, der sich auch bemüht und reindenkt. Und es gibt immer etwas. Vor allem, wir haben jetzt auch die Migräne-Antikörper, die wirklich wieder ein großer weiterer Meilenstein waren in der Versorgung. Und nicht aufgeben, dranbleiben und sich nie abfinden damit, dass man eine schlechte Lebensqualität hat.
Ja, vielen Dank, liebe Bettina. Und ich wünsche dir jetzt und allen anderen Betroffenen da draußen eine hoffentlich kopfschmerzfreie Woche weiterhin. Danke.
Vielen Dank, liebe Jana. Das wünsche ich dir auch. Und danke, dass du dich so engagierst hier in der Aufklärung.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Maschinenraum Gesundheit.